Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Ruhepol, der Podcast für Führungskräfte im Wandel der Zeit. Du fühlst dich oft getrieben, unter Druck und kommst gar nicht mehr richtig zur Ruhe? Du wünschst dir mehr Entspannung, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Sowohl in deiner Rolle als Führungskraft, aber auch in deinen anderen Rollen im Leben? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Therese Ackermann, ich bin Expertin für Veränderungsprozesse und das autonome Nervensystem und wünsche dir viel Spaß bei dieser neuen Folge. Schön, dass du wieder einschaltest im Podcast Ruhepol. In dieser Folge spreche ich über Social Media und die Auswirkungen von Social Media auf unser Nervensystem. Und ich erkläre das einerseits ganz allgemein, aber gehe auch nochmal auf die Spezifika als Selbstständige ein, wenn wir Social Media als Marketingkanal nutzen. Aber ich werde wirklich zum Großteil allgemein über Social Media sprechen, sodass das sicherlich für jeden Hörer interessant ist. Insbesondere ist es vielleicht sogar ein bisschen spannend, mal hinter die Kulissen zu schauen, was es eigentlich bedeutet für die Menschen, die Marketing auch über Social Media machen. Weil tatsächlich muss ich sagen, dass ich das auch erst so richtig kapiert habe, als ich dann selber auf Social Media war und das auch nochmal letzten Endes ganz viel in mir verändert hat, auch als Konsument. Das heißt, du verstehst, warum wir vielleicht unseren Social Media Konsum hinterfragen sollten und verstehst auch, was genau Social Media mit deinem Nervensystem macht. Und gefühlt höre ich Eltern ständig darüber reden, welche Auswirkungen Social Media auf ihre Kinder haben und wie man quasi auch Medienkonsum reduziert. Und ich finde aber, dass das Thema noch viel zu wenig in Bezug auf uns Erwachsene diskutiert wird. Ja, also auf uns der Erwachsene, da hört man zwar immer wieder was, aber gefühlt geht's immer mehr um die Kinder. Und am Ende möchte ich da aufklären. Und genau das möchte ich in diesem Podcast machen, dir erzählen, okay, was macht das eigentlich mit auch den Nervensystemen von uns Erwachsenen? Und vielleicht erstmal zu mir. Also ich hatte auch verschiedenste Phasen mit Social Media. Ich glaube damals vor vielen, vielen Jahren, als ich noch im Studium war, hatte ich mal dieses StudiVZ. Und so fing ja irgendwie auch alles an. StudiVZ, mein VZ, dann kam irgendwann Facebook dazu. Und am Anfang war das ja eigentlich alles auch noch relativ cool, weil man eigentlich auch nur mit seinen Freunden verknüpft war. Und wirklich mit Menschen, die man wirklich kannte. Und dann hat sich das ja aber immer mehr verändert, dass Mark Zuckerberg, würde ich mal sagen, herausgefunden hat, wie kann ich denn eigentlich selber noch mehr Geld mit Facebook verdienen, sodass immer mehr Werbetreibende dort waren, immer mehr Menschen, die dann halt auch als Selbstständige dort Werbung gemacht haben und so weiter. Und ich muss sagen, ich hatte schon auch Phasen, ich würde sagen, ich habe das tatsächlich jetzt für den Podcast überlegt, was das war, wann das war. Aber ich würde sagen, es war vielleicht so 2018 oder so, dass ich schon mal eine Phase hatte, wo ich wirklich auch sehr viel Facebook konsumiert habe. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, es ist mir einfach viel zu viel. Und dann habe ich damals die Facebook-App von meinem Handy gelöscht. Das war total gut. Und dann war ich eine Zeit lang wirklich auch gar nicht mehr auf Facebook, auch nicht über dem Computer oder so. Ich habe dann irgendwie auch gar nichts mehr vermisst. Und dann habe ich irgendwann einen LinkedIn-Account mehr eröffnet, weil immer wieder die Menschen zu mir gesagt haben, ja, LinkedIn, du brauchst doch heutzutage LinkedIn. Und LinkedIn fand ich eigentlich auch mal eine Zeit lang ganz cool, weil ich irgendwie gemerkt habe, ach ja, guck, hier irgendwie kriege ich da auch mehr noch von anderen Menschen mit, aus meinen ehemaligen Kollegen, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe und. Und dann habe ich, als ich wusste, dass ich mich selbstständig machen werde, Anfang 2023 einen Instagram-Account eröffnet. Ja, also das war ja vor über 2 Jahren jetzt. Und am Anfang fand ich das auch eigentlich alles ganz spannend und habe da auch viel gelernt. Und irgendwie aber letztes Jahr im Sommer habe ich dann eine Pause gemacht, weil erst hatte ich tatsächlich eine Erkältung und habe dann eine Woche gesagt, okay, jetzt wenn ich irgendwie krank bin, dann ziehe ich mich mal raus. Und dann ist mir eigentlich in dieser Erkältung, wo ich mich eine Woche lang komplett aus Instagram rausgezogen habe, aufgefallen, wie viel Energie mir das eigentlich gezogen hat. Und es war plötzlich so, ja, ganz anders ohne Instagram. Es war irgendwie voll entspannt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich diese Pause doch mal noch länger. Und dann habe ich das noch länger gemacht und ich fand das mega spannend, weil es war für mich erst gar nicht so offensichtlich, denn viele Sachen auf Instagram fand ich auch ganz cool und habe auch viel gelernt. Und dann irgendwann habe ich es aber erst so richtig gespürt und dann war es wie eine totale Entlastung, nicht mehr auf Instagram zu sein. Ich habe inzwischen tatsächlich meinen Instagram-Account gelöscht und LinkedIn habe ich noch, weil ich, wie gesagt, auch sehr, sehr viele alte Kollegen habe. Aber ich muss sagen, ich bin da auch selten, selten drauf. Und wenn ich mal drauf bin, da komme ich aber gleich noch dazu, dann werde ich auch schnell vom Feed verschluckt. Aber dazu später mehr. Und dadurch habe ich mich einfach auch mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt. Und was macht denn eigentlich Social Media mit unserem Nervensystem? Und klar, Social Media kann auch wahnsinnig viele Vorteile haben. Wir können da in Verbindung kommen mit Menschen, die, mit denen wir nicht in Verbindung kommen würden, wenn wir ja nicht dort wären. Und das ist mir auch total bewusst und es kann auch viele, viele Vorteile haben. Aber ich möchte heute wirklich mehr über die Herausforderungen sprechen, die ich dort sehe, weil, um ehrlich zu sein, sonst wird der Podcast zu lang. Genau, und ich habe tatsächlich einige, ich glaube es sind 12, 13 Punkte an Themen, die mir einfach so aufgefallen sind, was es alles mit dem Nervensystem macht. Und ich fange mal an mit dem für mich eigentlich größten Problem. Und das ist das Thema Sucht. Ja. Und jetzt kann man sich sagen, ja, wie Sucht und so. Ja, am Ende ist das Krasse, dass sowohl Instagram, aber auch TikTok, die werden schon bewusst so programmiert, dass wir süchtig werden. Also das heißt, der Algorithmus ist süchtig machend. Warum? Klar, am Ende verdienen TikTok und Instagram, Meta, wie auch immer, besonders viel, wenn du möglichst viel Zeit dort verbringst, weil dann werden dir möglichst viele Werbungen angezeigt und je mehr Werbung du konsumierst, umso mehr verdient Meta, beziehungsweise auch TikTok. Und deshalb ist der Algorithmus nicht so, dass er dir irgendwie, dich möchte, dass du dich besonders gut fühlst, sondern er möchte halt möglichst viele Inhalte dir ausspielen, die dazu führen, dass du noch länger auf der Plattform bist. Und eine Sucht ist letzten Endes auch etwas, was in unserem Nervensystem entsteht. Und wenn wir uns von so einer Plattform dann total so einsaugen lassen, dann liegt es daran, dass unser Nervensystem es nicht schafft, sich dagegen zu wehren. Und du kannst es ja mal selbst bei dir beobachten, wie oft du unbewusst deine Social Media App öffnest. Oft denkst du vielleicht, ach, es ist jetzt nur ein Zeitvertreib, aber dann wirst du doch irgendwie vom Feed verschluckt. Das habe ich gerade schon erzählt und mir ist das tatsächlich kürzlich auch passiert, ja. Ich wollte nur ganz, ganz kurz auf LinkedIn was nachgucken. Und so 10 Minuten später fiel mir auf, irgendwie, was wolltest du eigentlich nachschauen? Und dann habe ich überlegt, scheiße, Theresa, warum, um Gottes Willen, hast du diese App geöffnet? Und dann hatte mich letzten Endes sofort dieser erste Beitrag in meinem Feed gecatcht. Genau das sollen ja auch die Beiträge. Und dann bin ich gleich 10 Minuten dort gewesen. Und und ich finde das spannend, weil allein das Wort Feed, ja, es heißt schon Feed. Feed heißt ja füttern. Das heißt, du wirst dort mit Informationen gefüttert, ja. Und du kannst dir aber nicht wirklich aussuchen, mit welchen Informationen du gefüttert wirst. Das ist ein bisschen so, der Algorithmus versteht, du magst Tomaten, du magst Äpfel, du magst Birnen. Und dann füttert er dich die ganze Zeit mit diesen Sachen zu. Egal, ob du gerade noch Hunger hast oder nicht und ob dein Gehirn überhaupt noch in der Lage ist, irgendwas zu verarbeiten. Und das Spannende ist halt, Social Media wirkt dadurch auf unser Gehirn wie ein digitaler Spielautomat. Ja, also Likes, Kommentare, neue Nachrichten. Wir wissen nie, was als nächstes passiert. Und das ist genauso wie beim Glücksspiel. Und das triggert tatsächlich unser Belohnungssystem im Gehirn. Das Belohnungssystem im Gehirn funktioniert über Dopamin und das heißt, wir schütten Dopamin aus und je öfter wir das dann erleben, desto abhängiger werden wir davon. Ja, und das heißt nicht, dass du unbedingt aktiv posten musst, um süchtig zu werden. Schon das bloße Scrollen durch endlose Inhalte ist wie ein Mini-Glücksspielautomat im Gehirn. Ja, weil du immer nie weißt, kommt jetzt das nächste, was mich wieder begeistert. Und ja, Dopamin ist letzten Endes das Belohnungs- und Motivationshormon und Ja, Dopamin sorgt dafür, dass wir Dinge immer wieder tun wollen, auch wenn sie uns langfristig gar nicht gut tun. Und dadurch kann einfach dieser Suchtfaktor entstehen. Und dadurch kann das entstehen, dass wir so dieses Gefühl haben, eigentlich spüren wir auch im Nervensystem wieder, ah, ich will eigentlich gerne weg, ich will eigentlich gerne raus, aber ach, diesen einen Beitrag noch und dann das noch und dann das noch. Und das ist genau das, was dann im Nervensystem passiert, dass wir wie so, ja, gecatcht sind und noch ein Post oder noch eine Story oder was auch immer, ne? Also das ist echt die große Herausforderung, also süchtig machend ist Social Media auf Nervensystemebene. Dann, damit das auch besonders gut funktioniert, sind Social Media Kanäle letzten Endes auch Datenkraken. Denn ja, der Feed weiß letzten Endes auch ganz genau, was er uns anzeigen soll, wie ich eben schon mit dem Beispiel gemacht habe. Er weiß ganz genau, mit was er uns füttern soll. Ja, Gehirn wird dann permanent mit diesen Informationen gefüttert. Und das Prinzip von Social Media ist letzten Endes, je mehr Interaktion, desto mehr Daten, desto mehr Profit. Das ist das Prinzip dahinter. Und dadurch, dass einfach so viel Daten von dir abgezogen werden, wissen die Social Media Kanäle auch ganz genau, was sie dir anzeigen müssen, damit du mehr Zeit dort verbringst. Und das sehe ich einfach auch sehr, sehr kritisch, weil damit einfach auch bewusst dein Nervensystem immer wieder gecatcht wird durch die Daten. Und was natürlich durch die Daten auch passiert, ist, dass schnell so eine Bubble-Bildung passiert, ja. Dadurch, dass der Algorithmus ganz genau weiß, was er dir zeigen soll, kriegst du immer mehr vom Gleichen. Ja, und ich frage mich tatsächlich, ob dadurch die Toleranz in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren sich nicht auch reduziert hat. Gefühlt haben wir es als Gesellschaft ja fast schon verloren, uns gegenseitig wirklich zuzuhören. Mit Neugierde und ohne Vorbehalte. Mal wirklich mit dem Ziel, den anderen zu verstehen und nicht verändern zu wollen. Und auch das ist für mich ein Ausdruck von dysregulierten Nervensystemen. Dysregulierte Nervensysteme verlieren ihre Empathiefähigkeit. Und wenn ich dann natürlich ständig noch immer nur in meiner Bubble schwimme, wo ich immer mehr vom Gleichen kriege, dann brauche ich das auch gar nicht mehr. Dann fällt es mir vielleicht auch gar nicht so sehr auf. Und das tatsächlich sehe ich auch als kritisch an, weil natürlich Social Media einerseits erstmal zur Dysregulation der Nervensysteme beiträgt und wir dann halt auch noch unsere Empathiefähigkeit mehr und mehr verlieren, sowohl durch die Dysregulation der Nervensysteme, aber auch, weil wir halt immer nur, ja, unsere Meinung, die wir eh schon haben, angezeigt bekommen. Und ja, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Dann ein weiterer Punkt nach der Bubblebildung ist das Thema, und es passt natürlich auch zum Algorithmus und dass der Algorithmus ganz genau weiß, was er uns zeigen soll, ist der Informationsüberfluss, in dem wir uns dadurch befinden. Ja, denn wir bekommen ja über den Feed wahnsinnig viele Informationen in kürzester Zeit. Wenn du dir zum Beispiel ein Reel anschaust, dann so ist es ja gerne nicht nur Text und Bilder, die du dir anschaust, sondern auch noch Ton oder Musik, irgendjemand sagt was und so weiter. Und unter Umständen alle 30 oder 90 Sekunden, ich glaube bei TikTok sind es 30 Sekunden, bei Instagram waren es früher, als ich dort war, 90 Sekunden. Das heißt alle 30 oder 90 Sekunden wieder neuer Inhalt. Und das ist für dein Nervensystem, um ehrlich zu sein, auch ganz schön viel zu verarbeiten. Und tatsächlich gibt es einen Mann, Daniel Levitin, der hat in seinem Buch tatsächlich geschrieben, also das heißt The Organized Mind, dass unsere Gehirne heute an einem Tag genau so viele Informationen verarbeiten müssen, wie ein Bauer im 18. Jahrhundert in seinem gesamten Leben. Ja, er spricht davon, dass wir täglich etwa 34 Gigabyte an Informationen konsumieren. Über Medien, E-Mail, Social Media, Gespräche, Werbung und so weiter. Und ich weiß nicht, ob diese Zahl tatsächlich stimmt, ja, weil das finde ich schon auch krass in einem Leben versus einen Tag, ja. Aber man kann sich natürlich schon mal überlegen, vielleicht so ein Bauer im 18. Jahrhundert war vielleicht sogar auch noch Analphabet, das heißt, er konnte vielleicht überhaupt gar keine Bücher konsumieren. Das heißt, er hat eigentlich nur, ja, der hat einfach nur die Natur wahrgenommen, seine Tiere wahrgenommen und in seinem Haus irgendwie rumgeprüttelt und das war's. So. Und vielleicht mit dem Nachbarn gesprochen oder so. Und das ist natürlich viel, viel weniger als das, was wir heutzutage alles an Informationen bekommen. Wobei ich auch glaube, das weiß ich jetzt nicht genau, wie der Daniel Libitin das sieht, aber dass halt so ein Bauer dann auch andere Informationen noch wahrgenommen hat, die wir heutzutage vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen. Also irgendwie die sowas, wo die Bauernregeln halt auch herkommen, dass der ganz genau wusste, ah, wenn der Wind so ist und die Wolken so und die Schwalben so fliegen und so weiter, dann passiert das und das. Das sind ja alles Dinge, die nehmen wir heutzutage kaum noch wahr, weil wir so viele, ja, Informationen von außen bekommen. Und diese ganzen Informationen sind letzten Endes auch wieder Stress für das Nervensystem. Und tatsächlich zeigen Studien, dass zu viel Input die kognitive Verarbeitung und auch die emotionale Regulation beeinträchtigt. Ja, also das heißt, unser Gehirn kommt nicht mehr zur Ruhe, weil wir halt ständig mehr Input kriegen. Ständig neue Infos, ständig neue Reize, ständig neue Nachrichten. Und dann muss ja bedenken, unser Nervensystem reagiert ja auf die Reize. Jeder Reiz kann ja wieder irgendwas Neues triggern in uns. Und das heißt, jedes Mal, wenn so ein neuer Reiz kommt, so eine neue Information kommt, kann es passieren, dass der Körper Cortisol ausschüttet. Cortisol ist unser Stresshormon. Cortisol hält uns wach und fokussiert, aber auf Dauer macht es uns auch müde und reizbar und tatsächlich auch erschöpft. Also tatsächlich ist es ja eigentlich sogar so, wenn wir auf Stresshormone schauen, wird als allererstes Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Adrenalin hat eine viel, viel kürzere Halbwertszeit als Cortisol. Das heißt, Adrenalin baut sich relativ schnell wieder ab, wenn Adrenalin ausgeschüttet wird im Körper. Cortisol bleibt aber mindestens 24 Stunden im Körper und baut sich sehr langsam ab. Wenn ich nur jetzt ständig immer wieder neues Cortisol ausschütte, und das machen übrigens die Nebennieren, dann kann es halt passieren, dass ich immer einen permanenten, zu hohen Cortisolspiegel in meinem Körper habe und dass ich deshalb so auf Dauerstress auch bin. Und die allergrößte Herausforderung ist, dass wir das ja gar nicht mehr merken teilweise, weil wir es so krass gewöhnt sind. Ja? Also schau mal, wenn du irgendwie bei dir das Gefühl hast, ah ja, Mist, ein bisschen spüre ich schon, dass ich da irgendwie wie permanent ein bisschen unter Strom bin. Nimm das gerne ernst und denk nicht, es wäre normal. Ich glaube, wir normalisieren Stress heutzutage, beziehungsweise Stress ist total hip. Und nimm das gerne ernst, wenn dein Körper dir dort auch vielleicht schon gewisse Symptome zeigt. Und ja, durch diesen digitalen Dauerstrom immer wieder neue Informationen, neue Reize, irgendwas, was das Gehirn verarbeiten muss, entsteht halt auch dieser Dauerstress in unserem Körper. Und wie gesagt, da wird permanent Cortisol ausgeschüttet. Also, Informationsüberfluss kreiert Stress im Körper. Dann ein weiterer Punkt, über den ich gerne sprechen möchte, ist, was ich eben auch schon gesagt habe, wir verlieren uns oft im Feed. Und wie oft kennst du das von dir, dass du eigentlich nur ganz kurz mal in die App schauen willst und plötzlich sind doch schon wieder 10 Minuten rum oder vielleicht sogar eine halbe Stunde. Und was ich ja spannend finde, ist, eine der häufigsten Sätze gefühlt von Menschen und ich nehme mich da gar nicht raus, ist immer wieder der Satz, ich habe keine Zeit. Und ich höre das auch immer wieder. Ja, ich habe ja keine Zeit, irgendwie eine Nervensystemübung zu machen oder so. Aber da frage ich mich, stimmt das eigentlich wirklich? Weil wenn du dir deine eigene Bildschirmzeit anschaust, dann muss man ja doch oft sagen, doch, eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, hätte ich Zeit. Aber ich habe mir die Zeit nicht genommen. Und tatsächlich ist das was, was ich auch versuche, immer mehr in meiner Sprache umzustellen, dass ich gar nicht mehr zu Menschen sage, ich habe keine Zeit, sondern ich eher wirklich, ja, ich möchte mir gerade die Zeit nicht nehmen. Also, weil wir haben alle Zeit. Und die Frage ist, was priorisieren wir? Und wenn wir das mal ausrechnen, ja, ich finde das mega, mega spannend, wenn du mal ausrechnest, du verbringst jeden Tag 30 Minuten auf Instagram, jetzt mal als Beispiel, dann sind das in der Woche 3,5 Stunden. Das klingt noch nicht so dramatisch. Im Monat 14 Stunden. Sind schon irgendwie 2 Nächte, die ich auch schlafen könnte. Und dann sind das aber im Jahr, und das finde ich interessant, 168 Stunden. 168 Stunden. Das entspricht ungefähr einem Monat Arbeit bei einer 40-Stunden-Woche. Ja, unglaublich. Also da stellt sich ja schon die Frage, was kann man alles in einem Monat abarbeiten und was könnte man mit dieser Zeit vielleicht Sinnvolleres machen? Und ich meine jetzt gar nicht, dass wir in der Zeit alternativ irgendwas leisten müssen, ja, gar nicht mal unbedingt. Aber was könnte man anders machen in der Zeit? Und gemäß einer Studie verbringt allerdings der durchschnittliche Mensch nicht nur 30 Minuten auf Social Media, sondern 2,5 Stunden. 2,5 Stunden. Also das finde ich dann schon sehr, sehr krass. Und da ist ja dann auch die Frage, was macht das mit uns, wenn wir so viel Zeit auf Social Media verbringen und dann gleichzeitig, aber vielleicht auch für andere Themen in unserem Leben uns nicht die Zeit nehmen. Und ja, teilweise uns wirklich auch meinen, wir hätten keine Zeit. Da frage ich mich schon, stimmt das wirklich? Haben wir wirklich keine Zeit? Ich kann sagen, seitdem ich nicht mehr auf Social Media bin, habe ich das Gefühl, dass ich mehr Zeit für bestimmte Hobbys habe und so. Und das finde ich total schön. Genau, also Zeitraub ist auch ein Nachteil von Social Media. Und dann komme ich mal zum nächsten Punkt und das ist das Thema weniger Verbundenheit. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ad absurdum, weil wir sind ja in einem sozialen Netzwerk unterwegs. Im sozialen Netzwerk sollte man ja eher denken, dass man sich verbundener fühlt. Aber am Ende passiert das Gegenteil. Und witzigerweise sogar Mark Zuckerberg hat kürzlich gesagt, heute ist Facebook eher eine Unterhaltungsplattform. Die Idee der echten Verbundenheit ist in den Hintergrund gerückt. Und ich finde das so wichtig, denn die Menschen sind oft auf Social Media und vergleichen sich mit Profilen, die sie selbst in ihrem, ja, und auf diesen Profilen stellen die Menschen sich natürlich selbst in ihrem allerbesten Licht dar. Und dann fühlen sich die Menschen oft falsch und unverbunden. Und ja, ich kenne das von mir auch als Selbstständige. Ich hatte so oft, dass mir auch irgendwie andere Selbstständige angezeigt wurden. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, oh, die machen das viel besser als ich. Und ich kann das gar nicht so gut. Und ich muss das auch so machen. Und auch das ist höchster Stress für das Nervensystem. Ja, denn unser Nervensystem findet Sicherheit über das Gefühl von Zugehörigkeit. Aber durch diesen ständigen Vergleich, mit anderen Menschen, mit anderen, und uns werden ja dann auch wirklich Menschen angezeigt, die vielleicht was Ähnliches machen wie wir, die ähnliche Hobbys haben wie wir, fühlen wir uns dann dadurch aber oft eher einsam und dann steigt der Stress im Nervensystem, weil wir uns einfach nicht so richtig zugehörig fühlen. Und es kann natürlich auch anders sein, wenn ich irgendwie wirklich eine Community habe, mit der ich mich viel austausche und so weiter. Das kann natürlich auch genau ins Gegenteil sein, aber da möchte ich einfach sagen, viele, viele Menschen erleben es halt auch nicht so. Viele Menschen empfinden Social Media nicht als etwas, wo sie mehr Gemeinschaft haben. Und klar, wenn du jetzt sagst, ich fühle mich da aber total verbunden, weil ich irgendwie so viel Kontakte habe und mit denen schreibe ich regelmäßig und das ist voll schön, dann ist das auch cool. Aber wenn du irgendwie merkst, nee, ich bin irgendwie da, und eigentlich fühle ich mich hinterher unverbundener, weil ich irgendwie so viele Menschen gesehen habe, die, wo ich irgendwie dann doch unterbewusst mich mit vergleiche und gehöre ich dazu. Und ich möchte nochmal sagen, es passiert ja nicht auf einer bewussten Ebene oftmals, ja, weil du kannst jetzt da denken, ja, ich vergleiche mich aber gar nicht. Aber auch das macht unser Nervensystem, unser Unterbewusstsein wirklich sehr, sehr autonom, automatisiert. Und das Vergleichen ist oft was nicht unbedingt auf bewusster Ebene passiert, weil es einfach für unser Überleben so, so wichtig ist, weil wir Säugetiere sind, dass wir Teil einer Gruppe sind. Und deshalb ist unser Nervensystem extrem sensibilisiert darauf, oh, bin ich zugehörig, gehöre ich dazu? Ja. Und wie gesagt, wenn du wirklich da dich zugehörig fühlst, weil du irgendwie coole Menschen um dich rum hast in Social Media, dann ist das gut. Aber wenn du merkst, nee, bei mir ist das eigentlich nicht so, ich vergleiche mich da echt immer eher und es stresst mich, dann lade ich dich ein, auch das ernst zu nehmen, weil das ist purer Stress fürs Nervensystem, wenn wir permanent das Gefühl haben, ich gehöre irgendwie nicht so richtig dazu. Ja. Dann muss ich sagen, was ich auch schwierig finde, ist, und so sehr ich auch immer wieder selber gerne mit der KI arbeite, habe ich schon gemerkt, jetzt ungefähr seit 2 Jahren ist ja ChatGPT immer mehr im Kommen und immer mehr Inhalte werden dadurch natürlich auch mithilfe von KI erstellt. Und dadurch, dass natürlich immer mehr Inhalte mit KI erstellt werden, können wir natürlich auch effizienter Inhalte erstellen. Und dadurch ja wird halt der Information Overflow vielleicht sogar noch stärker. Ja, das heißt, noch mehr Informationen, weil ich jetzt vielleicht es nicht mehr schaffe, nur 2 Posts pro Woche zu machen, sondern vielleicht sogar 4 Posts pro Woche. Ja, das heißt, es werden noch mehr Informationen, die in diese ganzen Systeme reingeschüttet wird. Und durch KI ist natürlich auch immer weniger klar, was nicht vielleicht sogar auch Fake ist. Und ja, meiner Wahrnehmung nach werden die Plattformen dadurch noch lauter, aber fast auch ein bisschen beliebiger, habe ich die Wahrnehmung. Und auch das, ja, ist einfach Stress dann wieder fürs Nervensystem. Einerseits diese hochgepimpten Beiträge, aber dann natürlich auch diese vielen Beiträge, darüber habe ich schon gesprochen. Ja, was ich dann noch sehr, sehr schwierig finde. Und tatsächlich, das habe ich lange nicht gesehen. Diesen Punkt. Und dann irgendwann dachte ich, krass. Ich bin ja ein Mensch, ich kritisiere schon auch unsere höher, schneller, weiter Leistungsgesellschaft. Und ich weiß gleichzeitig natürlich, dass in meinem Nervensystem auch das sehr, sehr stark als Imprint, sag ich mal, da ist, dass ich das Gefühl habe, okay, ich muss leisten, um was wert zu sein. Ja, das kann ich sehr, sehr stark bei mir beobachten. Und ich muss sagen, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, arbeite ich mich da auch immer mehr raus. Ich arbeite mich immer mehr daraus, dass ich wertvoll bin, nur wenn ich was geleistet habe, nur wenn irgendwie ein Kunde sagt, boah, Theresa, das war jetzt ein tolles Coaching oder so, sondern dass ich einfach meinen eigenen Selbstwert immer spüre. Aber das ist natürlich ein Prozess und ein großer Prozess. Und was mir dann bewusst geworden ist, dass dieser Algorithmus genau unsere Leistungsgesellschaft widerspiegelt. Und das habe ich wirklich lange nicht gesehen. Und als mir das nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen ist, habe ich gesagt, ja genau, und das ist genau der Grund, warum ich nicht dabei sein will. Denn in Social Media, wenn du jetzt als Selbstständige dort bist, dann ist es so, vor allem auf Instagram, jetzt mal als Beispiel, da kenne ich mich am besten aus, ja, da ist es gut, wenn du möglichst jeden Tag was postest. Jeden Tag, das liebt der Algorithmus. Das heißt, jeden Tag musst du da was machen. Der liebt es nicht, wenn du da plötzlich nicht unterwegs bist oder so, ja. Oder sagst, ah ja, heute mache ich mal nichts, weil ich irgendwie mich nicht so gut fühle oder so. Das alles belohnt der Algorithmus nicht. Der Algorithmus belohnt wirklich für mich die veralteten Strukturen. Er belohnt, wenn ich viel poste, er belohnt, wenn ich letzten Endes funktioniere und jeden Tag und so weiter und wenn ich letzten Endes viel Zeit auf der Plattform verbringe. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen das auch immer mehr spüren und gefühlsächzen gerade wahnsinnig viele Menschen, weil das Hamsterrad jedes Jahr ein Stückchen schneller gedreht wird. Und für mich ist Social Media ein Teil davon und Social Media bedient diese höher, schneller, weiter Mentalität total in unserer Gesellschaft. Ja, weil auch dann da, ne, oh ja, wie viel Likes hat denn der und wie viel Kommentare und und er ist das jetzt das bessere Profil oder das. Ich finde, es geht da mehr auch wieder um diese ganzen oberflächlichen höher, schneller, weiter Sachen und da, ja, sehe ich einfach kritisch. Und dieses ständige Gefühl, funktionieren zu müssen, Ja, gerade wenn wir als Selbstständige auch versuchen, diesem Algorithmus zu bedienen, bringt uns einfach tendenziell auf Nervensystemebene auch in einen Funktioniermodus. Das ist der sogenannte Freeze-Modus. Und das ist auch ein Stresszustand. Ja, ein Stresszustand, in dem wir das Gefühl haben, ich muss noch posten und ich muss noch drei Stories heute auch laden. Ich muss noch das und das und das. Ja. Und das ist am Ende auch ein Nervensystemzustand, wo wir nicht mehr aus der Freude heraus wirklich kreieren, sondern wirklich nur noch aus dieser Leistungsorientierung, weil wir jetzt da irgendwo was mitmachen müssen. Ja, und über den Informationsüberfluss habe ich bereits zuvor gesprochen, der natürlich auch da wieder mit einhergeht. Stell dir mal vor, jeder müsste nur alle 2 Wochen mal einen Post machen und das würde der Algorithmus belohnen. Stell dir das mal vor, dann wären gar nicht mehr so viele Informationen auf Instagram verfügbar. Und dann wäre es vielleicht auch irgendwie alles wieder ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr Informationen und so weiter, die wirklich wichtig sind. Weil mal ganz ehrlich, wenn du jeden Tag einen Post machen sollst, wie viel Substanz kann denn so ein Post haben? Ist ja auch die große Frage. Genau, und auch das muss ich sagen, sehe ich da draußen, dass ich mir von Menschen, wo ich weiß, dass sie jeden Tag posten, wenn ich mir die Posts anschaue, denke ich manchmal, okay, das hättest du jetzt aber auch echt sparen können. Also, wie gesagt, ich habe Gott sei Dank meinen Instagram-Account gelöscht, aber das habe ich tatsächlich früher häufig gesehen. Gut, und jetzt kommen wir noch zu einem mega, mega, mega wichtigen Thema. Und das habe ich, glaube ich, auch erst so richtig kapiert, wo ich mich ja dann selber selbstständig gemacht habe. Und zwar sind die Inhalte ja möglichst emotionalisierend. Warum sind die Inhalte möglichst emotionalisierend? Weil wenn ich es schaffe, deine Emotionen zu triggern, dann verbringst du am Ende auch wieder mehr Zeit auf der Plattform. Dementsprechend ist es gut, wenn ich Inhalte produziere, die dich emotional treffen. Und wenn wir das jetzt aber nochmal eine Ebene tiefer verstehen, dann ist es einfach so, dass dadurch auch Gehirnteile in unserem Gehirn angesprochen werden. Das ist unser limbisches System tendenziell, wo Emotionen quasi angetriggert werden. Und das sind die Gehirnteile, die weniger bewusst sind. Ja, das sind Gehirnteile, die sind eher unbewusst. Deshalb finde ich es auch immer wieder schwierig, wenn Menschen sagen, na ja, du kannst ja aber auch entscheiden, ob was du da auf Instagram machen willst und was nicht. Weil es werden ja Gehirnteile bewusst angesprochen, die halt eben eher genau in unser Unterbewusstsein abzielen. Und klar kann ich viel mit Bewusstsein machen, aber wenn ich natürlich eher in das Unterbewusstsein abziele von den Inhalten, dann werden einfach auch Verhaltensweisen getriggert, wo der Mensch schon sehr, sehr, sehr bewusst sein muss, um sich da rausziehen zu können. Und ja, das ist möglich, da will ich gar nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber ich möchte einfach nochmal sagen, das ist eigentlich ja schwierig, finde ich, an vielen Stellen, dass dort wirklich diese eher unbewussten Anteile im Gehirn, die ja dann wieder auch mit dem Nervensystem sehr stark verknüpft sind. Also ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, ich spiele dir jetzt ein Musikstück aus deiner Jugend. Vielleicht hast du es schon mal erlebt. Dann zack, bist du in der Situation in deiner Jugend. Du hörst dieses Musikstück und zack, sind Bilder vielleicht aus deiner Jugend auch in deinem Gehirn. Und genau so funktioniert es mit diesen Gehirnteilen. Ja, das heißt, diese Bilder sind sofort da. Und diese niederen Gehirnteile, also nieder klingt jetzt vielleicht blöd, ich nenne es jetzt mal wirklich dieses limbische System, das hat wirklich da an der Stelle eher die Funktion, dass es wirklich auf Emotionen anspringt, dass es alte Bilder hochholt und so weiter. Und dass es alles eher unterbewusster abläuft. Und wir dann halt natürlich auch weniger bewusst unser Verhalten steuern können, weil wir halt auf diesen unterbewussten Ebenen eher angesprochen werden. Und tatsächlich ist das auch Marketing allgemein. Also Marketing allgemein versucht genau dort reinzugehen. Und ja, ich muss sagen, dass ich das schwierig finde, weil einfach oftmals dann ja bewusst erstmal emotional bei dir ein Problem angesprochen wird. Oftmals eine Angst oder eine Gier in dir ausgelöst wird. Entweder eine Angst, oh, wenn du das und das, dann wirst du irgendwie, ne, das und das erleben oder eine Gier, ja, hättest du gern mehr Geld oder mehr Frauen oder ein größeres Auto oder was auch immer, damit du dann letzten Endes auch was kaufst. Und das ist oft, ja, das, was man letzten Endes dort auch sehen kann. Und tatsächlich habe ich das Ganze nochmal viel besser kapiert, seitdem ich selbstständig bin. Und ich möchte dir einfach da auch mal zwei Geschichten erzählen, wo mir die Perfidität von diesem System nochmal so richtig bewusst geworden ist, ja. Und zwar habe ich vor ungefähr einem halben Jahr ein Gespräch gehabt mit einer Bekannten von mir. Und auch damals war ich ja schon mit dem Thema beschäftigt, Insta, will ich da überhaupt noch mein Profil behalten oder nicht? Damals hatte ich es noch, aber ich war nicht mehr aktiv. Und sie hat mir halt erzählt, dass sie halt schwanger ist. Also die war gerade in dem Moment ziemlich frisch schwanger. Und der Algorithmus hat ziemlich schnell kapiert, dass sie schwanger ist. Und dann wurden ihr ständig Themen zum Thema Totgeburt angezeigt. Ja, also wieder emotionalisierender Inhalt. Und ich dachte so, meinst du es jetzt ernst? Sie so, ja. Und dann hat sie ziemlich schnell die App von ihrem Handy gelöscht und hat gesagt, nee, sie geht da jetzt erstmal nicht mehr hin, weil natürlich macht das was mit ihr, natürlich löst das Ängste aus, ja. Also ich meine, klar, vielleicht gibt es Menschen, bei denen das nicht so ist, aber ich glaube, viele, viele Frauen wissen genau, was das für Ängste auslösen kann. Ja, und das ist ein Beispiel, ja, aber das passiert halt ständig dort auf diesen Plattformen. Und ein Beispiel, das hat tatsächlich gar nichts mit Social Media zu tun, aber da ist auch nochmal sowas in mir zusammengefallen an Informationen, wo ich dachte, ja genau, und so funktioniert Werbung. Und zwar war ich mal mit einer Freundin auf einem Zimmer in einem Workshop. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie überlegt, sich ihre Schamlippen operieren zu lassen. Ja, also sie wollte eine Schönheits-OP an ihren Schamlippen machen. Und ich war so, hä, was? Also deine Schamlippen? Okay, was? Also ich wusste auch erstmal gar nicht, was ich antworten sollte. Warum? Weil ich hatte das überhaupt nicht auf dem Radar. Ich habe dann schon beobachten können, wie mein Gehirn sofort dachte, ja, Schamlippen, habe ich vielleicht auch keine schönen Schamlippen? Ja, also all diese Gedanken habe ich mir dann gemacht und dann wurde mir klar, Moment mal, wenn du bis heute nicht wusstest, dass es ein Problem mit deinen Schamlippen geben könnte, dann lasse ich mir jetzt auch gar kein Problem einreden. Ja, und das ist mir schon damals wie Schuppen von den Augen gefallen, wie wirklich Werbung funktioniert. Ja, weil es ja einfach auch oft so ist, dass wir Dinge gar nicht als Problem erkannt haben, aber weil uns dann die Werbung zeigt, wir müssten irgendwie keine grauen Haare haben, weniger Zellulite haben oder whatever. Und dann entsteht plötzlich ein Problem, von dem wir vorher gar nichts wussten. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich finde das aus Nervensystemsicht extrem schwierig. Denn Werbung versucht oftmals, und ich meine, es gibt auch andere Arten von Werbung, die das vielleicht ja ethischer machen wollen. Aber auch da, viele Leute machen das, weil sie es auch einfach so gewöhnt sind, weil sie es halt im Studium mal so gelernt sind. Und es geht im Prinzip ganz viel darum, dein Nervensystem zu triggern, dein limbisches System zu triggern und damit dein Nervensystem zu triggern, um bei dir einen Mangel oder auch eine Sehnsucht auszulösen. Und tatsächlich habe ich mich dann halt auch wirklich gefragt, wie kann ich denn eigentlich als Nervensystemcoach auf solchen Plattformen unterwegs sein und genau das Gleiche machen? Und um hinterher meinen Klienten Wissen über ihr Nervensystem zu vermitteln und zu zeigen, wie sie aus diesen Trickern aussteigen können. Ja, also das, da habe ich einfach gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht das, was ich will. Und für mich war das nochmal ein riesen Aha-Erlebnis, denn ich wusste sofort, ich möchte das nicht. Und ich wusste sofort, dass Social Media gegen meine Werte widerspricht. Und tatsächlich ist auch einer meiner wichtigsten Werte Verbundenheit. Und ja, und ich merke halt irgendwie auf Social Media finde ich persönlich das nicht. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich das Gefühl habe, seitdem ich auch selber noch mehr verstanden habe, wie Marketing funktioniert mit diesen emotionalisierenden Inhalten, dass sich Social Media immer langweiliger für mich wird. Weil ja irgendwie alle auch dieselbe Logik ständig verfolgen. Erst musst du irgendwie so einen Hook machen, um dann den Leser schnell zu catchen. Dann erzählst du deine emotionale Geschichte, in der sich der Leser wiedererkennt. Dann löst du die Geschichte auf, zeigst, wie du zum Helden wurdest und erklärst dann dem Leser, dass er selbst auch zum dass er selber auch zum Helden wird, wenn er nur dein Produkt kauft. Und ja, irgendwie ist es immer wieder das Gleiche, ne? Mich hat's dann irgendwie immer weniger gecatcht und auch immer mehr gelangweilt. Tatsächlich, vor allem auf LinkedIn, muss ich sagen, ist das mit ein Hauptgrund, warum ich da nicht mehr bin, weil gefühlt jeder da dasselbe schreibt. Genau. Und dazu führt natürlich, dass wenn wir emotionalisierende Inhalte haben, verkaufen wir am Ende Dinge, die wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Ja, also da, das ist natürlich, das Nervensystem wird da angetriggert und wir haben irgendwie das Gefühl, wir haben Mangel oder wir haben eine Sehnsucht und wir müssen dann halt irgendwas kaufen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alles, was man da kaufen kann, etwas ist, was wir nicht wirklich brauchen. Ich glaube, es gibt auch tolle Produkte, die man kaufen kann, die man wirklich auch braucht und wo es einem wirklich vielleicht weiterhilft. Aber ich glaube auch, dass viele Menschen, die mehr Zeit auf Social Media verbringen, auch mehr kaufen. Ich würde sagen, bei mir stimmt es definitiv. Also ich glaube, seitdem ich nicht mehr auf Instagram und LinkedIn bin, kaufe ich weniger. Aber ich vermisse auch nichts, weil ich ja gar nicht ständig irgendein Zeug angezeigt bekomme, was ich jetzt wieder kaufen müsste. Und das, muss ich sagen, sehe ich auch ein bisschen kritisch, gerade wenn es ums Thema Nachhaltigkeit und so weiter geht. Das finde ich immer wieder besser, halt auch wirklich seinen Konsum zu hinterfragen. Und ich glaube, wenn wir den Social-Media-Konsum reduzieren, reduzieren wir auch unseren Konsum, indem dass wir weniger Dinge kaufen. Und ja, es ist einfach so, die Posts funktionieren, wenn sie diese emotionalisierenden Inhalte haben, oftmals einfach auch gut. Und für mich ist es ja einer der größten Gewinne, das erzähle ich immer wieder, nicht mehr auf Social Media zu sein, dass ich keine Instagram-Coaches mehr angezeigt bekomme. Und ich muss auch sagen, ich habe da wirklich auch ein paar Dinge gekauft und ein paar Sachen waren auch gut. Aber ich habe auch ein paar Dinge gekauft, die ich nie angeschaut habe, weil dann irgendeiner bei mir auch diesen Druck ausgeübt hat und gesagt hat, so und nur heute und nur jetzt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, ich kann es ja mal kaufen und dann schaue ich es mir in 3 Monaten an. Aber wie das gerne so ist, in 3 Monaten habe ich auch nicht angefangen, weil dann wieder irgendwas anderes eigentlich schon wieder relevant in meinem Leben war und mir auch wichtiger war. Und so habe ich ja auch einige Dinge gekauft, die ich gar nicht gebraucht habe. Und das sehe ich tatsächlich kritisch, ja. Genau, also die emotionalisierenden Inhalte, durch die man mehr kauft, sehe ich kritisch und das ist wirklich was, wo 1:1 das Nervensystem reagiert. So, und jetzt komme ich zu einem spannenden Thema und zwar dem Verlust der eigenen Intuition. Und das muss ich sagen, kann ich so krass spüren in den letzten Wochen und Monaten, seitdem ich gar nicht mehr auch irgendwie auf Instagram bin. Früher habe ich mir zumindest mal eine Zeit lang noch 2 Profile regelmäßig angeguckt und da war ich wirklich mega konsequent. Ich bin wirklich immer nur auf die 2 Profile gegangen, habe mir die angeguckt, habe mir nur die Stories angeguckt, wenn die Beiträge hatte, noch die Beiträge und das war's. Also danach bin ich auch konsequent wieder rausgegangen. Aber selbst da muss ich sagen, dass ich heute total happy bin, dass ich auch das gar nicht mehr mache. Denn ich bin, und das hängt vielleicht auch davon ab, was man für ein Typ Mensch ist, aber ich bin so ein Typ Mensch, wenn ich mir Dinge von anderen Leuten anschaue, dann finde ich das manchmal auch total logisch, was die erzählen. Und dann denke ich, ja, stimmt, so könnte man es auch machen. Und obwohl ich mir vielleicht vorher einen anderen Weg überlegt habe, denke ich dann, ah ja, vielleicht ist das der viel bessere Weg. Und dann verbrenne ich so viel Zeit, indem dass ich irgendwie dann meinen eigenen Weg wieder hinterfrage und dann denke, ach, vielleicht ist der Weg von dem anderen viel besser und vielleicht der viel schönere und so. Und daher habe ich einfach für mich beobachtet, dass ich, wenn ich nicht mehr auf Instagram bin und halt auch nicht so viele Inhalte von anderen angezeigt bekomme, die natürlich auch inspirieren können, ganz, ganz klar, ja, die können inspirieren, aber dass es für mich eher kontraproduktiv war, weil sie eigentlich nicht so richtig mich inspiriert haben, sondern mich eigentlich immer wieder eher so hinterfragen haben lassen, ja, bin ich denn auch mit meinem Weg auf dem richtigen Weg? Und dadurch habe ich immer wieder meinen eigenen natürlichen Flow verloren und auch meine Inspiration verloren. Und da muss ich sagen, das hat sich bei mir extrem verändert, seitdem ich nicht mehr auf Instagram bin, habe ich das Gefühl, es fällt mir viel leichter, ja, einfach zu spüren, was jetzt gerade dran ist, was vielleicht auch nicht dran ist und wirklich mit dem zu schwingen, was wirklich sich aus mir heraus entwickelt. Und ja, ich bin nicht mehr so stark in diesem Ding, ich muss dem Coach folgen, der mir erzählt, wie ich es machen muss, sondern vielmehr, hey Theresa, was spüre ich denn eigentlich wirklich? Und das, dem folge ich. Und da neben der Intuition, die wir vielleicht verlieren, ist auch eine Beobachtung, die ich habe und was mir auch immer wieder Klienten berichten, ist, dass auch so eine innere Unruhe entstehen kann durch diese ständige Ablenkung. Und ich muss sagen, ich habe das auch bei mir beobachtet, dass ich viel mehr bei mir bin, seitdem ich nicht mehr auf Social Media bin und dass ich auch viel konzentrierter bin. Denn mal ganz ehrlich, wenn man halt als jemand, der selbstständig ist, einen Post macht auf Instagram, dann ist man ja erstmal schon mal mit dem Post beschäftigt. Wenn man ihn dann abgeschickt hat, dann will man ja irgendwie auch gucken, ob es irgendwie Kommentare gibt, die man beantworten könnte oder Likes und dann guckt man zwischendurch mal nach. Und oftmals hat es einfach dazu geführt, dass ich dann noch mehr Zeit auf diesen Plattformen verbracht habe und ja gar nicht so richtig fertig jemals war auch damit. Also gefühlt ist man mit Instagram irgendwie nie fertig. Ja, aber wenn ich hier zum Beispiel mit meinem Podcast, da bin ich fertig. Ich nehme den jetzt auf, ich bearbeite den dann irgendwann nach, dann lade ich den überall hoch und packe den auf meine Website und dann bin ich fertig damit. Da muss ich dann nicht nochmal irgendwie die nächste Stunde danach gucken, ob jetzt irgendeiner den auch da gedownloadet hat oder so. Ja, das ist alles irgendwie viel entspannter. Und ich würde sagen, ich kann mich viel besser konzentrieren und bin auch viel effizienter, weil ich einfach nicht mehr ständig diese ganze, ja, diesen Reiz auch habe, immer wieder in diese Apps reingehen zu müssen. Weil was ich sowieso immer ausgeschaltet hatte, waren die Push-Up-Benachrichtigungen. Das gab's bei mir sowieso nicht. Aber ich hatte schon immer gerne diesen Drang, nachdem ich was gepostet habe, jetzt muss ich auch mal nachschauen, ob nicht jemand schon irgendwie geliked oder kommentiert hat. Und wenn dann das niemand getan hat, dann hat das auch emotional was mit mir gemacht. Und dementsprechend muss ich sagen, dass mich das sehr, sehr entlastet, das nicht mehr zu haben. Ja, dann ein Punkt, der mich auch immer gestört hat. Ich bin ja jemand, ich liebe Tiefe. Ja, ich meine auch jetzt, ich quatsche schon wieder 46 Minuten. Ich habe es mir heute gedacht, dass der Podcast heute länger wird als meine sonstigen Podcasts. Aber sorry, ich wollte das Thema jetzt auch nicht kürzen. Ja, und für mich ist es einfach so, die Inhalte auf Social Media sind oft eher oberflächlich. Und das geht ja auch nicht anders, eher nur so 90 Sekunden und das war's im Reel und so. Und für mich sind einfach Tiefe, ist auch einer meiner Werte, ja. Ich möchte einfach präsent sein, ich möchte Tiefe halten, auch in meinen Programmen, in meinen Kursen. Und irgendwie passt das auch nicht zu meiner Arbeit. Und ja, ich finde das Oberflächliche auch schwierig, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass unser Nervensystem auch mehr genährt wird durch tiefere Inhalte, durch tiefere Gespräche, wenn wir uns wirklich verbunden fühlen. Und ja, anstatt dass wir immer in diesen Oberflächlichkeiten sind. Und das sehe ich tatsächlich für unser Nervensystem deshalb auch schwierig. Und zum Abschluss noch einen Punkt, den ich auch immer wieder schwierig finde, der ist mehr für Selbstständige schwierig. Du weißt letzten Endes auch nie, was dir angezeigt wird, ja. Also der Algorithmus entscheidet, was dir angezeigt wird. Und das ist natürlich gerade für uns selbstständig schwierig. Und gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob das als Konsument wirklich cool ist. Ist es, wenn du irgendwie meine Inhalte cool findest, ist es dann nicht auch cool, wenn sie dir angezeigt werden? Und so ist es halt beim Podcast. Du kannst meinen Podcast abonnieren und dann kriegst du auch jedes Mal mit, wenn es einen neuen Podcast gibt. Oder wenn du dir meinen Newsletter abonnierst, kriegst du auch meinen Newsletter. Da entscheidet nicht dein E-Mail-Programm, ob er jetzt den Newsletter zustellt oder nicht. Also manchmal passiert das auch, dass was im Spam landet. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Und die Herausforderung ist, dass du halt als Selbstständige unter Umständen in dem ganzen Social-Media-Lärm gar nicht zu den Menschen durchkommst und eigentlich aber wahnsinnig viel Zeit da reingesteckt hast, deinen Inhalte zu kreieren und dann kommst du gar nicht durch. Und das finde ich auch schade, vor allem wenn wir viel Zeit in solche Sachen reinstecken. Genau. Und wie ich schon gesagt habe, natürlich kann Social Media auch inspirierend sein, es kann auch Gemeinschaft fördern, aber ich frage mich tatsächlich auch bei allem, was ich jetzt erzählt habe, zu welchem Preis? Ja, zu welchem Preis? Und ich glaube auch gar nicht, dass Social Media an sich das Problem ist, sondern ich glaube eher, dass das Social Media von heute das Problem ist, also so wie die Algorithmen heute ticken. Ich glaube, der grundsätzliche Gedanke mal von Social Media, uns auch online zu vernetzen, damals von meinem VZ, StudiVZ, wo wir wirklich nur mit unseren Freunden verknüpft waren, wo es noch keine Werbung gab. Das, glaube ich, ist alles ein cooles Konzept eigentlich. Aber seitdem das halt alles mehr auf Gewinnerhöhung optimiert worden ist, glaube ich einfach, dass das schwierig ist. Und ja, jetzt möchte ich noch als letztes darauf gehen, was du als Zuhörer tun kannst. Und bevor ich das mache, möchte ich dir erstmal erzählen, was sich bei mir eigentlich verändert hat, seitdem ich nicht mehr auf Social Media bin. Also ich habe auf jeden Fall wesentlich mehr innere Ruhe. Ja, passend zum Podcastnamen Ruhepol merke ich total, dass ich wesentlich entspannter bin, gelassener bin, weil ich einfach nicht mehr so viel Informationen habe, weil ich aber auch nicht mehr so viel triggernde Reize habe, wo ich manchmal ja auch gar nicht im Nachhinein wusste, was hat mich jetzt eigentlich so getriggert oder an so einem Beitrag oder so. Und dadurch bin ich einfach viel mehr bei mir und habe auch das Gefühl, ja, dass ich viel mehr besser auf meine Intuition hören kann. Und dadurch habe ich auch einfach viel mehr Energie und Freude auch. Ich habe viel mehr Freude bei dem, was ich mache. Ich habe das Gefühl, ich bin da voll in meiner Kraft. Ich vergleiche mich viel weniger und habe irgendwie das Gefühl so, nee, so wie ich es jetzt machen will, so ist jetzt gerade mein Weg und das ist cool. Und und ich fühle mich dadurch auch mit meinem Marketing-Mix viel, viel wohler, weil ich einfach ja auch die Tiefe liebe, die im Podcast möglich ist, zum Beispiel jetzt. Und ich weiß, dass es auch Selbstständige auf Instagram gibt, die das alles auch schaffen, indem sie ihren Konsum wirklich sehr bewusst steuern und reduzieren. Aber ich habe mich letzten Endes auch irgendwann mal entschieden oder reflektiert, besser gesagt, dass ich wirklich Werte habe, die einfach nicht zu Social Media passen. Ja, also einer meiner Werte ist Präsenz. Und auch Tiefe. Einer meiner Werte ist Verbundenheit, das auch viel für mich mit Intuition zu tun hat. Einer meiner Werte ist wirklich Neugierde, positive Neugierde anderen Menschen und dem Leben gegenüber. Auch so das Thema Frieden, aber auch Wirksamkeit. Und ich habe das Gefühl, all diese Sachen kann ich viel besser leben, wenn ich nicht auf Social Media unterwegs bin. Und daher passt einfach Social Media nicht zu meinen Werten. Und daher habe ich mich auch dagegen entschieden. Genau, und wenn du jetzt sagst und du möchtest auch Social Media nutzen, dann habe ich ein paar Tipps für dich. Ja, und das sind jetzt erstmal allgemeine Tipps, wenn du als Selbstständige sagst, du möchtest oder Selbstständiger, du möchtest deinen Social Media Konsum reduzieren, habe ich später auch noch was für dich. Aber jetzt erstmal ganz allgemein, wenn du sagst, als Zuhörer, vielleicht als Führungskraft, aber auch als Nutzer von Social Media, du möchtest weniger Zeit auf Social Media verbringen. Wie gesagt, ein paar Tipps. Also meiner Erfahrung nach ist der gefährlichste Zeitpunkt ein Übergangsmoment. Also das nenne ich so Übergangsmomente. Das sind Momente, in denen wir mit einer Tätigkeit fertig sind und eine neue noch nicht gestartet haben. Und ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, du gehst spazieren, kommst nach Hause. Und es ist Wochenende, das heißt, du hast irgendwie dann auch irgendwie noch ein paar freie Stunden, hast vielleicht auch eigentlich nichts vor. Dann ist es oft so ein Übergangsmoment, wo noch nicht klar ist, mit was mache ich jetzt weiter? Ja, mit was mache ich jetzt weiter? Und das sind oft die Momente, wo nicht so richtig klar ist, mit was mache ich jetzt weiter, in denen wir automatisiert erstmal in diese Social Media Apps gehen. Oder natürlich auch in den Pausen, ja. Du machst Pause von deiner Arbeit und schwupps hängen wir im Handy. Genau. Und mach dir das einfach bewusst, weil mir hat es total viel damals geholfen, als ich erkannt habe, die Übergangsmomente sind die kritischen Momente, dass ich das viel bewusster gestaltet habe. Ja, und du kannst dir halt immer überlegen, wenn dir das passiert und du bewusst mitkriegst, jetzt gehe ich hier automatisiert gerade schon wieder in diese App. Einfach mal überlegen, was will ich eigentlich gerade in der App? Und was möchte ich da gerade eigentlich? Ist das jetzt wirklich bewusst oder ist das einfach nur Langeweile? Oder möchte ich mich vielleicht von irgendwas ablenken? Und tatsächlich oftmals, und das kann ich bei mir auch beobachten, wollen wir uns ja auch von unangenehmen Gefühlen ablenken. Was ja auch wieder ein Nervensystem im Thema ist, ja. Also schau da wirklich und schalte so ein bisschen deinen eigenen inneren Beobachter ein, was das für Momente sind und was eigentlich wofür dient dir in dem Moment Social Media? Genau, und um dann wirklich weniger Zeit in den Apps zu verbringen, kann dir noch Folgendes helfen. Also erstmal finde ich es mega wichtig, wenn du eine Pause machst, dann geh nicht an dein Smartphone. Ja, also ich liebe es zum Beispiel inzwischen wirklich ganz bewusst in meinen Pausen das Smartphone beiseite zu legen. Oft habe ich das auch inzwischen beim Arbeiten im Flugzeugmodus. Und dann mache ich vielleicht eher sogar den Haushalt. Oder ich setze mich mit meinem Mann hin und trinke einen Kaffee. Oder ich gehe auf den Balkon und höre den Vögeln beim Zwitschern zu, was auch immer. Aber nicht ans Handy zu gehen, weil tatsächlich muss ich sagen, wenn wir viele digitale Arbeit machen und viel am Handy sind und so, dann ist es einfach auch so, dass nicht viel am Handy, am Computer sind, dass wir automatisch in so einen Tunnelblick kommen, weil wir einfach immer permanent auf diesen Screen schauen. Und wenn du jetzt wieder dann auf dein Handy schaust, dann kommst du noch mehr in diesen Tunnelblick rein. Und das ist eigentlich stressfördernd. Das heißt, ich leg dir wirklich ans Herz, mach eine echte Pause, nicht am Smartphone und nutze deine fünf Sinne in deiner Pause. Dann, ja, ganz wichtig, mach alle Push-Up-Benachrichtigungen aus. So dass du einfach nicht dadurch noch zusätzlich in die Apps reingezogen wirst. Also klar, WhatsApp habe ich auch Push-Up-Benachrichtigungen. Das ist für mich aber auch nicht so stark Social Media, sondern wirklich Kommunikation mit Familie und Freunden. Aber bei allen anderen Sachen kann ich dir nur empfehlen. Und selbst WhatsApp, ne, kann man auch machen. Kenne ich auch viele, die das machen. Aber gerade bei Instagram, LinkedIn kann ich dir nur empfehlen, deine Push-Up-Benachrichtigungen wirklich auszumachen. Dann kannst du immer überlegen, ob du die App von deinem Handy löschen willst und nur die Browser-Version nutzen willst. Dann kannst du an deinem Handy die Zeit begrenzen. Also auch das ist eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich begrenze meine Zeit meinetwegen maximal auf 30 Minuten pro Tag. Und was es auch gibt, das habe ich tatsächlich auch mal eine Zeit lang benutzt. Jetzt aktuell brauche ich es nicht mehr, weil ich es ja wie gesagt nicht mehr so nutze. Es gibt Apps. Die bekanntere ist OneSec, aber es gibt eine, die habe ich benutzt, die heißt ScreenZen und die kann man wie so vorschalten. Das heißt, in dem Moment, wo ich die, sag mal, Instagram-App öffne, kommt ein Dialog und bei ScreenZen kann ich mir das wirklich auch einstellen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich will erstmal eine Minute Atemübung machen, bevor ich in die App gehe. Oder mir wird eine Frage gestellt. Was möchtest du jetzt gerade auf dieser App zum Beispiel oder was ist gerade deine Intention in Instagram? Dann wird mir diese Frage gestellt. Oder man kann sogar einstellen, dass man erst 3 To-Dos eingeben muss und die erst abgehakt haben muss, bevor man in die App rein kann. Also da gibt es verschiedene Sachen, die man sich dazu einstellen kann. Ich habe tatsächlich das eine Zeit lang gemacht, dass bevor ich halt auf Instagram gegangen bin, ich immer erst eine Nervensystemregulierung gemacht habe. Genau. Und das Extremste ist natürlich, dich vollständig von den Plattformen zu verabschieden. Ich selber habe das schrittweise gemacht. Also erstmal bin ich nicht mehr dort gewesen und dann irgendwann habe ich wirklich auch meinen Account gelöscht, bei Instagram zumindest mal. Aber auch da, das kannst du einfach selber schauen. Ich glaube, das ist auch oft sowas, was nicht von heute auf morgen passiert, bei den wenigsten Menschen. Und da kannst du einfach für dich schauen. Genau. Und was tatsächlich auch noch ein mega wichtiger Hinweis ist, du kannst dir wirklich auch überlegen, was möchtest du mit der frei werdenden Zeit anfangen und wie möchtest du die vielleicht auch füllen. Also zum Beispiel, vielleicht möchtest du ein Hobby wieder aufleben lassen oder intensivieren. Vielleicht möchtest du mehr Zeit mit lieben Menschen verbringen. Vielleicht möchtest du was Neues lernen. Ja, ich habe zum Beispiel vor gut einem Jahr wieder angefangen zu stricken Und mir macht es total viel Freude, physisch was zu kreieren und auch nicht, und dann halt mal bewusst zu sagen, okay, ich stricke jetzt, weil dann bin ich nicht an irgendeinem Screen und an irgendeinem Computer, Handy oder was weiß ich was. Und das finde ich zum Beispiel total schön. Und du musst da halt bedenken, wenn du wirklich, ich sag mal, eine Stunde am Tag in Social Media bist, entsteht auch ein Loch, wenn du plötzlich nicht mehr dort bist. Und was machst du mit dem Loch? Was kannst du da gut anderes machen? Das kann auch sehr helfen. Genau. Ja. Jetzt komme ich langsam zum Abschluss. Was kannst du aus dieser Folge lernen und mitnehmen? Ich hoffe, ja, die Folge war für dich spannend und du hast wirklich so ein bisschen die Schattenseiten von Social Media besser verstanden und auch, was es mit dem Nervensystem macht. Und vielleicht hast du auch einen klareren Blick drauf. Ich finde immer, wenn wir einen klareren Blick drauf haben, mal so zusammenfassen, dann kann es auch helfen, da nochmal krasser zu entscheiden, okay, will ich denn eigentlich wirklich hier noch auf Social Media sein? Und mir hat es tatsächlich auch vor gut einem Jahr total geholfen, diese Zusammenhänge zu verstehen, um mich dann wirklich auch mehr und mehr von Social Media zu befreien und loszusagen. Und ja, zum Abschluss habe ich wieder Reflexionsfragen für dich mitgebracht. Und zwar 5 Fragen. Die erste: Wie viel Social Media konsumiere ich pro Tag und pro Woche? Und ich packe dir die Fragen auch wieder in diese Shownotes, dann kannst du dir mehr Zeit dafür auch nehmen. Und dann die zweite: Kann ich das Handy gut wieder weglegen oder lasse ich mich regelmäßig vom Feed verschlucken? Dann die dritte Frage: Was macht Social Media mit meinem Nervensystem? Spüre ich Stress? Vergleiche ich mich? Habe ich Kaufimpulse? Bin ich im Alltag leichter ablenkbar? Also das ist eine große Frage mit mehreren Unterfragen. Dann die vierte Frage: Wie geht es mir emotional, nachdem ich Social Media konsumiert habe? Und die fünfte Frage: Wie möchte ich meinen Social Media Konsum gegebenenfalls verändern? Und wie gesagt, das muss am Ende ja jeder für sich selber entscheiden, aber vielleicht hilft dir das. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, was du sonst noch tun kannst, ich habe ja selbst beschlossen, dass ich nicht mehr auf Social Media bin. Und was ich einfach jetzt gerade vor allem den Selbstständigen noch erzählen mag, ich werde ja immer wieder von den Selbstständigen auch gefragt: Echt, Theresa, du machst Marketing ohne Social Media? Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist. Ich habe immer gedacht, man muss im Marketing auch auf Social Media präsent sein. Ja, und ich habe das auch lange gedacht. Ja, weil tatsächlich auch da wieder Bubblebildung, wenn man irgendwie viel auf Instagram ist, dann denkt man halt auch, man muss auf Instagram sein als Selbstständige. Aber ich habe irgendwann eine neue Bubble gefunden und ja, die sagen alle genau das Gegenteil und sagen, nee, du brauchst gar kein Social Media. Und ich habe dann irgendwann gesagt, irgendwie hätte ich Lust, dieses ganze Wissen, ja, mehr zur Verfügung zu stellen. Und genau diese Menschen möchte ich einfach mehr zusammenbringen. Und genau das mache ich gerade im Hintergrund. Und ich arbeite gerade an einem Kongress, der heißt Ohne Likes, aber mit Leichtigkeit, Nervensystem, freundliche Wege zur Sichtbarkeit ohne Social Media. Und ich bringe letzten Endes all diese Menschen zusammen, die entweder einen achtsamen Umgang mit Social Media haben oder letzten Endes Wege haben, wie man ohne Social Media Marketing machen kann. Und ja, ich habe letzten Endes da einige Interviewpartner dabei und freue mich das schon sehr, das zur Verfügung zu stellen. Es wird nicht so ein klassischer Kongress sein, wo du dann irgendwie, was weiß ich, einen Tag lang Zugriff auf die Interviews hast, sondern es wird wirklich eher wie so ein Kongresspaket sein, weil mir einfach auch da nur wichtig ist, ein nervensystemfreundliches Produkt zu haben, wo ich dich nicht damit stresse, nur heute kannst du es noch anschauen. Sondern ja, ich versuche einfach bei meinen Produkten auch immer alles durch die nervensystemfreundliche Ebene zu schauen. Genau, und wenn dich das interessiert, dann verlinke ich dir auf jeden Fall meinen Blogartikel, weil dann kannst du dich gerne auf meine Interessentenliste setzen oder du setzt dich einfach auf meinen Newsletter, den kannst du gerne abonnieren. Hier informiere ich dann natürlich auch, wenn das Paket fertig ist. Genau, wenn dich das interessiert und auch da natürlich, ich hinterfrage auch immer, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit von Social Media erzähle und auch über Werbung kritisch spreche, ist es gut, wenn ich jetzt hier am Ende dir davon erzähle, aber für mich, ich versuche mehr und mehr und es wird mir sicherlich auch nicht immer gelingen, aber ein Marketing zu machen, wo wir uns eher auf einer Win-Win-Ebene treffen, genau. Und das ist so mein Ideal, weil grundsätzlich, ne, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich brauche einen Hammer und dann verkauft mir einer einen Hammer, dann ist es ja auch genau cool und gut. Dann ist das für mich eine Win-Win-Situation. Aber wenn jetzt einer sagt, ich möchte dir irgendwie, keine Ahnung, irgendwas verkaufen, was ich gar nicht brauche, aber ich kaufe es dann, weil das mir so gut verkauft hat, also so wie einem Eskimo einen Kühlschrank, ne, dieses klassische Beispiel, dann finde ich es halt kontraproduktiv. Und das versuche ich in meinem Marketing umzusetzen. Ob es mir mal gelingt, weiß ich auch nicht. Aber ich versuche es. Ich gebe mein Bestes und bin fehlbar. Genau. Und ja, wie gesagt, alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes. Und dann sage ich, eine Sache möchte ich noch sagen. Ich weiß, ich bin heute völlig drüber über die Zeit. Mein Ziel ist eigentlich ja immer ursprünglich waren tatsächlich mal 20 bis 30 Minuten. Das habe ich, glaube ich, so gut wie nie geschafft. Inzwischen ist eigentlich mein Ziel, so 30 bis 45 Minuten meine Podcasts zu machen. Heute bin ich völlig drüber. Entschuldige dafür. Ich hoffe, es war trotzdem spannend. Ich wollte das Thema einfach möglichst ganzheitlich erklären. Lass mir aber auch gerne einen Kommentar dazu da, wenn du sagst, boah, Theresa, ich höre dich lieber ein bisschen kürzer. Aber wie gesagt, Tiefe bedeutet auch manchmal etwas mehr Länge. Aber however, ich werde mich in meinen nächsten Podcasts wieder darauf konzentrieren, dass ich so bei 30 bis 45 Minuten lande. Genau. Und ja, jetzt bleibt mir noch hier wieder, dir zu sagen, bis bald hier wieder im Podcast Ruhepol.